Zuhörer und liebe Zuhörerin, wir freuen uns ganz, ganz besonders, dass ihr unser allerersten Podcast mit anhört. Ich finde das sowieso ganz aufregend. Julia, das ist auch dein erster Podcast, oder?
Ja, genau. Auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren Dozenten, Herrn Kürer-Wielach, der uns im Rahmen seines Proseminars Deutsch im und aus dem östlichen Europa diese ganz neue Art von Präsentation ausprobieren lässt. Und ich freue mich vor allem darauf, weil wir uns ein spannendes Thema ausgedacht haben. Aber vielleicht stellen wir uns erstmal vor, oder?
Ja, das finde ich auch eine ganz gute Idee. Also ich mache jetzt einfach mal den ersten Schritt. Mein Name ist Luisa Jorjon. Ich bin 34 Jahre alt und studiere Deutsch als Fremdsprache im Bachelor. Habe eigentlich eine Versicherungsausbildung im ersten Werdegang hinter mir und habe mich dann nochmal im späteren Alter quasi dazu entschieden, umzusatteln. Vor allem, weil ich mit meinem französischen Mann die Erfahrung gemacht habe, wie wichtig es ist, Deutsch zu lernen, aber vor allem auch, wie wichtig es ist, qualitativ Deutsch zu lehren. Und genau, und habe mich deswegen auf Deutsch als Fremdsprache dann fokussiert. Und du, Julia?
Ich bin Julia Hamann, ich bin 26 Jahre alt, studiere wie du Deutsch als Fremdsprache im Bachelor an der LMU und ich bin auch quasi im zweiten Bildungsanlauf bei Deutsch als Fremdsprache gelandet. In meinem ersten Bachelor habe ich Südostasienwissenschaften studiert mit dem Fokus auf Taoistik und habe dann während meines Auslandssemesters in Thailand meine Leidenschaft für das Deutsche und auch für das Unterrichten der deutschen Sprache entdeckt.
Super spannend, gell? Also, und ich glaube, wir müssten auch für unsere Zuhörer mit erwähnen, dass wir uns gar nicht, leider nicht live gegenüber sitzen, sondern du, Julia, bist in Hamburg, gell? Und ich bin in Kissing, ich bin gerade umgezogen, und sitze quasi kurz vor Augsburg und haben uns jetzt über Zoom zueinander geschalten.
Ja, genau. Also total zerstreut wir beide. Die Technik macht's möglich.
Ja, definitiv. Dank der Technik. Aber vor allem hast du ein gutes Stichwort genannt, nämlich zerstreut. Denn irgendwie geht's ja genau darum in unserem Podcast, gell? Also um die Zerstreuung und die Flucht unserer Großeltern aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten im Rahmen des Zweiten Weltkrieges. Und irgendwie geht's nicht nur darum, gell? Wir haben uns ja auch sehr bewusst für den Titel Die Enkelkinder der Geflüchteten, was damals passierte und wie es uns heute noch beschäftigt, entschieden, weil wir haben beide Großeltern eben mit Fluchtgeschichten und darauf werden wir auch später noch zu sprechen kommen. Aber wir haben auch gemerkt in unseren Gesprächen miteinander, dass dieses Kapitel, diese Geschichte irgendwie nie wirklich abgeschlossen ist, sondern dass das ja noch bis in das Leben unserer Eltern beziehungsweise auch bis in unser heutiges Leben hineinstrahlt und haben uns dann dazu entschieden, genau das auch mit zum Thema zu machen und das auch in diesem Podcast für unsere Zuhörer zu besprechen und aufzuzeigen.
Genau, und wir dachten ja erst, das wäre vielleicht ein ganz neuer Weg der Betrachtung von Zeitzeugengeschichten, aber nein, es gibt mittlerweile vielseitige Projekte zu dem Thema, zum Beispiel das Projekt Schaufenster Enkelgeneration vom Goethe-Institut, welches auch von Frau Professor Dr. Riel betreut wurde. Sie ist die Leiterin unseres Instituts Deutsch als Fremdsprache und dieses Projekt legt seinen Fokus auf die dritte Generation der deutschsprachigen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa. Und so entstanden zwischen 2012 und 2017 in 10 Ländern in Mittel- und Osteuropa die Porträts von jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Und da wird dokumentiert, wie die jungen Menschen heute zu ihren kulturellen und sprachlichen Wurzeln stehen und welche Rolle die deutsche Sprache für sie spielt.
Klingt echt spannend. Ich finde vor allem auch den Titel von dem Projekt super interessant. Schaufenster Enkelgeneration. Gell, da geht irgendwie bei mir gleich so die Vorstellung im Kopf an. Was meint man denn eigentlich mit dem Schaufenster? Also wer ist hinter dem Schaufenster? Sind es unsere Großeltern? Und wir stehen vor dem Schaufenster und gucken halt auf ihr Leben und ihre Vergangenheit. Aber nicht als das, wo wir aktiv daran teilhaben können, sondern eher so aus so einer Distanz eines Zuschauers heraus. Oder sind wir es, also die Enkel, die hinter dem Schaufenster sind und spiegeln uns einfach nur in dem Leben unserer Vorfahren? Und wie stark werden wir eigentlich von dem, was war, beeinflusst? Bewusst oder vielleicht auch einfach unbewusst?
Ja, da ist vieles möglich. Ich glaube, da liegt auch das Potenzial dieses Begriffs, dass einfach so viele Interpretationen möglich sind. Und das Projekt legt ja auch auf alle möglichen Seiten einen gewissen Fokus. Und das finde ich so wichtig. Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, findet den Link dazu in unserer Podcast-Beschreibung. Und ja, wollen wir dann mal einen Blick in das Schaufenster deiner Großeltern werfen, Luisa? Erzähl uns doch ein bisschen davon, wer waren deine Opa und deine Tanten? Wo haben sie gelebt und wie gestaltete sich die Flucht?
Genau, ich erzähle von der Geschichte meines Opas. Das ist der Papa meiner Mama. Und mein Opa hatte noch zwei Schwestern, also meine zwei Tanten. Und die sind damals im Januar, Februar 1945 geflüchtet und haben damals in dem Kreis Oststernberg gelebt. Das ist, liegt heute im Wesentlichen im Powiat Soleczynski, ich habe sie überhaupt richtig ausgesprochen, in der polnischen Woiwodschaft Lebus. Und eine der größeren Städte, die halt in der Nähe waren, hieß Zielenzig. Das ist das heutige Sulicin. Und mein Opa war damals zu der Zeit, eben zu der Zeit der Flucht, war ungefähr 14, 15 Jahre alt. Zum Glück damals noch zu jung für die Armee. Und irgendwie hat das auch geschafft, dass er nicht zum Volkssturm gerufen worden ist. Und meine beiden Tanten waren damals 16, 17, 18, so in dem Dreh herum, gell? Und das war damals, die lebten zwar in einem Dorf, aber die ganzen Dörfer drumherum waren gut miteinander vernetzt und haben eigentlich auch gute Nachrichtenketten gebildet und waren sich schon lange vor Januar, Februar 45 bewusst, dass die Rote Armee quasi im Anmarsch war und haben sich auch schon zu Weihnachten rum eigentlich auf die Flucht vorbereitet. Also ihre Sachen gepackt und alles und saßen dann irgendwie wie auf Koffern eigentlich und haben jeden Tag damit gerechnet, dass es losgeht. Und dann kam eben irgendwann der Tag, wir wissen jetzt leider nicht mehr genau, ob es eben Januar oder Februar war, aber es kam dann irgendwann der Tag und dann ist auch das ganze Dorf zusammen zur Flucht aufgebrochen. Also da ist auch kaum jemand zurückgeblieben. Und das, was wir halt noch wissen, beziehungsweise mein Opa hat eben viel über die Flucht mit meiner Mutter gesprochen und meine Mama war auch so lieb und hat in Vorbereitung auf diesen Podcast mir das alles nochmal weitergegeben. Also wir zehren eigentlich viel von den Erzählungen einfach, die meine Mama noch in Erinnerung behalten hat, gell? Und was sie noch zu berichten wusste, war eben, dass man dort die Flucht eben gemeinsam gestaltet hat und gemeinsam auch aufgebrochen ist, dass das auch relativ gut vorbereitet war. Also die hatten viel Essen dabei, die hatten Karren und Wagen, mussten zwar größtenteils draußen schlafen, aber es war halt nicht so chaotisch wahrscheinlich, wie manch einer sich eine Flucht vorstellen würde, gell? Und was aber dann trotzdem irgendwie chaotisch war, wo das im Moment, wo es dann losgehen sollte, obwohl nun alles vorbereitet waren, meine Großeltern oder mein Opa eben und die Familie, den Korb, wo ihre ganzen Unterlagen drin waren, also Ausweisdokumente und alles, den haben sie ausgerechnet vergessen. Und das führte dann später dazu, dass sie dann nach der Flucht, also in den Flüchtlingslagern, alles niederschreiben mussten, was sie an Daten noch von sich wussten. Und dann musste das ganze Dorf sich gegenseitig diese Daten beurkunden, also beglaubigen, dass das stimmt. Das fand ich ganz spannend, wie das damals funktioniert hat. Und jedenfalls zurück zu der Flucht als solches, also man ist dann losgezogen und man hatte eigentlich gar kein richtiges Ziel, also man wusste noch gar nicht so richtig, wohin es geht, Hauptsache natürlich erstmal Richtung Westen eigentlich. Und sie sind dann auch an die Front geraten und wurden immer wieder umgeleitet, bis sie dann schlussendlich in Frankfurt-Oder gelandet sind. Und Frankfurt-Oder war damals, glaube ich, ein sehr beliebter, also was ist sehr beliebter, aber halt war einfach vollgestopft schon mit angekommenen Flüchtlingen, sodass sie weiter umgeleitet wurden. Aber der Vater meines Opas, also mein Uropa, der war damals ganz krank gewesen. Wir mussten sie im Krankenhaus zurücklassen und sind selber dann nach Seeburg, das liegt bei Berlin, wurden sie da halt umgeleitet. Und in Seeburg gab es eine relativ gute organisierte Verteilung der Flüchtlinge, als sie da ankamen. Und parallel, und das finde ich irgendwie so schicksalhaft, aber es gibt, glaube ich, viele schicksalhafte Erinnerungen bei so einer Flucht, war es halt so, dass in Frankfurt-Oder wurde dann angegriffen und bombardiert und das Krankenhaus, in dem der Uropa, den sie eben zurücklassen mussten, lag, wurde halt vollkommen zerstört und man wusste nie, was eigentlich wirklich aus ihm geworden ist und hat auch nie seine Leiche gefunden und musste ihn Jahre später für tot erklären, obwohl man eigentlich, ja, sich zwar sicher war, dass er wahrscheinlich mit umgekommen ist, aber eigentlich nie einen richtigen Beweis hatte. Das fand ich eigentlich auch immer ganz, ganz schlimm zu wissen. Also dieses Ungewisse.
Ja, total schrecklich.
Ja, und naja, auch mit dieser Ungewissheit eben wurden sie verteilt in Seeburg, sind sie halt zwangsverteilt worden, auch die örtlichen Bauern, die damals dort lebten. Und man kann sich halt echt vorstellen, dass sie nicht unbedingt sich darüber gefreut haben, dass da noch mehr zu stopfende Mäuler angekommen sind. Die Familie wurde auch viel beschimpft von den Leuten, die da schon gewohnt haben und mussten sich dann halt vor Ort auch nützlich machen. Also je nachdem, welche Profession sie eben mitgebracht haben einfach auch. Und irgendwann später sind sie dann nach Ost-Berlin gekommen und haben sich da auch ein neues Leben zum Glück aufbauen können.
Wow, was für eine spannende, aber auch gleichzeitig traurige Geschichte. Man muss aber auch sagen, dass dies tatsächlich keine Einzelschicksale sind. Also die exakten Zahlen stehen so immer wieder im Diskurs, aber so grob geschätzt geht man ja von insgesamt 12 Millionen Deutschen oder Volksdeutschen, wie man sie auch immer nennen mag, aus, die mit oder nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus den Ostgebieten geflüchtet sind oder vertrieben oder ausgewiesen wurden. Und alle diese Menschen machten sich dann auf den Weg nach Deutschland und wurden dort dann nicht unbedingt immer mit offenen Armen empfangen. Und das mit dem Unerwünschtsein als Flüchtling und wie sich die Belastung der deutschen Bevölkerung in Wut auf die ungewollten Neuankömmlinge verwandelt hat, davon kann meine Oma auch berichten.
Ja, gell, ich habe nämlich jetzt echt viel erzählt, Julia. Von daher berichtet du uns doch jetzt mal von der Geschichte deiner Verwandten.
Genau, also auch meine Oma hat eine Fluchtgeschichte. Sie wurde im Januar 1941 in Danzig, also polnisch Gdansk, geboren und ist dann 4 Jahre später, gegen Ende des Krieges, im Januar 1945 mit ihrem Bruder und ihrer Mutter geflohen. Sie hatten Tickets für die Wilhelm Gustloff und sind dann mit ihren paar Sachen an Bord gekommen und wurden dann aber wegen der Überfüllung des Schiffes auf ein anderes Schiff umgesiedelt quasi, und zwar auf die Deutschland. Das ist das größte Glück für meine Oma und ihre Familie gewesen und wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich heute hier sitzen und über dieses Thema sprechen kann. Die Wilhelm Gustloff, ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff der Deutschen Arbeitsfront, wurde zu einem Lazarett- und Flüchtlingsschiff umfunktioniert und wurde dann bei ihrer Überfahrt von Danzig nach Deutschland von einem sowjetischen U-Boot mit 3 Torpedos getroffen und auch versenkt. Von den über 10.000 Passagieren konnten nur rund 1.200 gerettet werden. Mehr als 9.000 Menschen ertrinken oder erfrieren damals im eiskalten Wasser der Ostsee. Und es ist das schwerste Schiffsunglück aller Zeiten. Und es fordert, das muss man sich mal vorstellen, 6-mal mehr Todesopfer als der Untergang der Titanic. Die Wilhelm Gustloff fuhr damals abgeblendet, also mit abgedunkelten Lichtern und mit einem Torpedoboot als Geleitschutz. Die sowjetische Besatzung des U-Boots hielt sie deswegen für ein Kriegsschiff, das nur deutsche Soldaten aus Ostpreußen vor der anrückenden Roten Armee in Sicherheit bringen will. Und es ist eine unglaublich schreckliche und traurige Situation, die aber trotz ihrer Tragik nicht aus dem Zusammenhang des Zweiten Weltkriegs gesehen oder gar bewertet werden darf. Und zurück zur Geschichte von meiner Oma. Sie sind dann in Kiel angekommen und wurden von dort, wie auch dein Opa und seine Familie, zwangszugeteilt auf Familien. Und dort waren sie nicht erwünscht und sie wurden schlecht behandelt, einfach weil sie nicht akzeptiert wurden. Sie waren nur die Flüchtlinge, die noch zu versorgen waren. Und meine Oma weiß nicht mehr viel von dieser Zeit. Sie hat keine klaren Erinnerungen, aber sie weiß, dass sie ständig Hunger hatte und ihr ständig sehr kalt war. Und ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mich bis heute noch schockiert, ist, dass sie erzählt, dass sie im Schlaf damals von den Ratten angebissen wurden. Und das finde ich einfach die Vorstellung ganz, ganz grausam. Später wurden sie dann in Schleswig-Holstein in ein kleines Dorf versetzt und haben dort in Baracken ohne Strom und fließend Wasser leben müssen. Sie haben dort auf dem Gelände eines Großbauern gelebt und dort gab es nur einen einzigen Brunnen, um Wasser zu holen. Und auch daran kann sich meine Oma noch ganz klar erinnern. Die Söhne des Bauern haben die Menschen immer schikaniert und ja, ihnen absichtlich Beine gestellt und die Eimer mit dem Wasser ausgekippt und im Winter für Glatteis gesorgt, damit die Menschen hinfallen und das Wasser wieder verschütten. Und ja, teilweise hat es 2-3 Stunden gedauert, um einen Eimer Wasser zu holen, einfach weil sie so sehr schikaniert worden sind. Und der Hunger war so groß, dass sie im Wald nach Essbarem, also nach Pilzen, nach Beeren und nach Nüssen gesammelt haben. Und sie sind auch nachts auf die Felder des Bauern geschlichen, um dort Essen zu stehlen Und wenn sie entdeckt wurden, dann hat der Bauer auch gern mal die Hunde auf die Menschen gehetzt, sogar auf die Kinder. Also da gab es dann kein Erbarmen. Erst 1953, also 8 Jahre später, hat mein Uropa dann eine Stelle beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg bekommen und dann sind sie umgezogen. Erst hier hatte meine Oma das erste Mal das Gefühl, nicht mehr nur als Flüchtlinge wahrgenommen zu werden, auch wenn sie zwar immer noch sehr arm waren und so gut wie keinen Besitz hatten, aber sie waren das erste Mal nicht mehr nur die Flüchtlinge, die Neuen, die Fremden.
Wow, Julia, also das ist auch eine Wahnsinnsgeschichte. Und vor allem, wie ging es denn eigentlich danach weiter? Also ist deine Oma dann trotzdem glücklich geworden? Hat sie ihre Heimat vermisst?
Also meine Oma ist nie wieder in Danzig oder überhaupt in Polen gewesen. Sie selbst hat aber weder positive noch negative Gefühle an ihren Geburtsort. Sie war ja auch noch relativ jung mit 4 Jahren. Sie hat die Anfangszeit in Deutschland viel präsenter in Erinnerung und hat es auch als viel schlimmer empfunden als die Flucht an sich. Was sie mir immer erzählt hat, ist, dass sie die ersten paar Jahre nur wie in Trance, wie in so einem Nebel wahrgenommen hat. Vielleicht einfach auch ein verdrängtes Trauma. Und was ich interessant finde, ist, dass sie erzählt, dass sie sogar verstehen kann, warum sie in Deutschland so feindselig aufgenommen wurden. Und ich persönlich finde es total schrecklich, dass sie fast 10 Jahre lang nur als die Flüchtlinge galten und erst in Hamburg das Gefühl hatten, angekommen zu sein und überhaupt neu starten zu können. Und wie war das denn bei dir, bei deinem Opa und deiner Tante?
Bei meinem Opa und meiner Tante war es so, dass tatsächlich ganz, also es wurde zwar über die Flucht gesprochen, gell, aber eher über die Flucht als solches, also über den Akt, aber was da für Gefühle passiert sind, was da vielleicht auch für schlimme Sachen passiert sind, das war eigentlich eher ein Tabuthema, beziehungsweise wurde nicht wirklich großartig thematisiert, zudem sie ja dann auch in der DDR dann später gar nicht über die Zeit sprechen durften, weil einfach das Thema unerwünscht war. Die Rote Armee galt ja als Befreier. Und das, was wir heute über die Flucht wissen und auch alles, was danach passiert ist, ist vor allem eben meiner Mama zu verdanken, die sich viel mit meinem Opa darüber unterhalten hat, aber die eben auch viel über Verwandte dann noch zusätzlich erfahren hat. Also das, was mein Opa gar nicht so ausgesprochen hat. Und zum Beispiel haben wir da auch erfahren, dass meine Tante und eine Freundin von ihr von den sowjetischen Soldaten vergewaltigt worden sind, was halt ein absolutes Tabuthema war. Darüber wurde nie gesprochen in unserer Familie. Zumal auch die Freundin nach der Vergewaltigung schwanger war, wo ich auch gar nicht weiß, was aus dem Kind hier geworden ist. Gell? Und was einfach schon alleine zeigt, welches Traumata sie mit sich rumgetragen haben und nie angesprochen worden ist offen. Ja, das finde ich schon alleine immer sehr, sehr erschreckend und sehr berührend. Und meine Tante hat eben auch erzählt, hat immer wieder von Albträumen berichtet, die sie auch später noch begleitet haben. Und zwar war der Albtraum immer, dass sie umziehen muss. Und das finde ich so, ja, wie so eine Metapher eigentlich, dieses unverarbeiteten Fluchterlebnisses, was sich eben in diesem Zwang zum Umziehen widerspiegelt, gell? Was sie noch Jahre später, also wirklich Jahre, Jahre später, immer wieder heimgesucht hat. Das finde ich eigentlich ganz, ja, ganz prägnant. Und mein Opa selber hat es nie übers Herz gebracht, wieder zurück in die Heimat zu fahren, also nach Oststernberg. Und seine zwei Schwestern, eben meine beiden Tanten, die sind sogar noch vor dem Mauerfall zurück und haben dann halt den Ort eigentlich als total zerstört wiedergefunden. Gell? Also da gab es nur noch Grundmauern, die man wiedererkannt hat. Und es gibt dann eigentlich auch ein Foto, wo sie beide auf diesen Mauern sitzen und halt ganz bitterlich weinen, als sie da ankommen und es sehen, weil einfach ihre Heimat nicht mehr das ist, was es mal war. Gell? Und das finde ich, ja, das berührt mich sogar immer noch, wenn ich darüber spreche, ehrlich gesagt. Gell? Genau, und sie haben halt auch einfach ihre Heimat stark vermisst und sind Jahre später danach auch immer wieder, es gab so Heimatvereine, die sich dann da gegründet haben und sind dann auch Jahre später immer wieder regelmäßig zu diesen Heimattreffen gefahren, wo man dann bestimmt auch alte Gesichter getroffen hat und um einfach wahrscheinlich auch in Kontakt zu bleiben mit der Vergangenheit ein bisschen. Genau.
Ja, also da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Vergewaltigt, das Haus, in dem man groß geworden ist, dem Erdboden gleichgemacht. Und sicher noch so viele schlimme Erfahrungen mehr. Wie ist es denn heute für dich, wenn du darüber sprichst? Was bewegt dich von dieser Geschichte heute noch?
Also mich persönlich beschäftigt eigentlich bis heute, dass meiner Tante, also auch vor allem stellvertretend für so viele andere Frauen, so Grausames angetan worden ist, gell? Und dass sie hat selber auch nie geheiratet, also was jetzt bestimmt nicht nur an der Vergewaltigung lag, aber ich war halt damals auch einfach zu klein, um nach all den Details zu fragen, geschweige denn es zu verstehen. Und heute kann ich sie nicht mehr fragen, gell? Und heute kann ich nicht mehr persönlich auf sie zugehen und das versuchen zu verstehen, was damals passiert ist. Und heute tut es mir auch umso mehr weh zu wissen, dass halt beide, also meine Tante und mein Opa, einfach ohne ihre Heimat aufgewachsen sind, die sie so sehr vermisst haben. Und da muss man echt sagen, dass wir großes Glück haben, in so einer Zeit wie heute aufzuwachsen. Weil ich bin in Berlin geboren, ich bin dort auch aufgewachsen und mit 21 nach München gezogen. Und wenn ich Heimweh hatte, konnte ich jederzeit nach Hause, weißt? Also das war ganz selbstverständlich. Und da ist heute teilweise mein Kinderzimmer noch so eingerichtet wie damals. Und unsere Großeltern konnten das halt einfach nicht, da wo sie zurückgereist sind, haben sie halt einfach Trümmer vorgefunden und Schulfreunde, die nicht mehr lebten und Leute, die halt nicht zu den Heimattreffen kommen konnten, weil sie gar nicht mehr aufzufinden waren. Und das sind, glaube ich, Traumata, die sie ihr ganzes Leben mit sich rumgetragen haben.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das muss echt schrecklich gewesen sein. Das Schlimme ist ja vor allem, dass diese Traumata so oft verschwiegen wurden und niemals aufgearbeitet wurden. Mhm. Einfach, weil es nicht erwünscht war. Mich beschäftigt heute vor allem, dass wir so Mitgefühl für das Schicksal unserer Vorfahren haben, aber zum Beispiel gleichzeitig der Hass gegen Flüchtlinge weiterhin in unserer Gesellschaft zunimmt. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie man so wenig Empathie für geflüchtete Menschen aufbringen kann, wenn man selbst oder auch Familienmitglieder diese schreckliche Erfahrung des Heimatverlustes und der Flucht erleben mussten.
Ja, definitiv, da stimme ich dir voll zu. Und ich finde das eigentlich auch eine ganz spannende Frage, die wir leider an der Stelle ein bisschen in dem Raum stehen lassen müssen tatsächlich, weil sonst würde jetzt unser Podcast gesprengt werden. Aber da können sich unsere Zuhörer bestimmt auch eigene Gedanken machen. Und wer weiß, vielleicht produzieren wir nochmal einen Podcast und reden genau darüber nochmal. Es wäre es definitiv wert, glaube ich. Aber
ja, auf jeden Fall.
Julia, ganz kurz zu was anderem. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du mir auch in unseren Vorgesprächen von einem Brot mit Zucker berichtet. Sag mal, was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ominöse Zuckerbrot. Das ist eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen und auch eine der wichtigsten Erinnerungen, die ich mit meiner Oma verbinde. Und zwar dadurch, dass meine Oma jahrelang sehr viel Hunger gelitten hat und sowas wie Zucker und Butter einfach Luxusgüter waren. Die gab es nicht, war viel zu teuer und viel zu kostbar. Ist es für sie auch heute noch was ganz Besonderes? Und das wollte sie ihren Enkelkindern, ihren lieben Enkelkindern natürlich nicht verwehren. Und ein Zuckerbrot ist, am besten nimmt man eine große Scheibe Weißbrot, bestreicht die ganz, ganz dick mit Butter und dann streut man so viel Zucker drauf, bis das ganze Brot bedeckt ist und drückt den Zucker in die Butter rein und dann einfach drauf loslegen und essen. Und ja, das war für mich immer so ein Highlight, wenn meine Oma uns ein Zuckerbrot zubereitet hat.
Das klingt köstlich.
Ist es auch.
Das klingt köstlich, das geht direkt auf die Hüfte wahrscheinlich, aber das muss ich unbedingt ausprobieren. Und ich würde es ja total schön finden, wenn alle unsere Zuhörer jetzt sich so ein Brot mit Zucker zubereiten und dabei im Stillen an die Geschichten ihrer Familien zurückdenken.
Ja, warum nicht? Also toll, dass wir nun mit einer so kulinarischen und auch menschlichen Anekdote unseren Podcast beschließen können. Oder was denkst du? Möchtest du noch etwas sagen?
Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt, also hoffe ich zumindest. Und ich glaube, an der Stelle wollen wir uns einfach für die Aufmerksamkeit und das Zuhören bedanken. Und wir würden uns ganz darauf freuen, wenn wir mit unseren Geschichten den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt haben. Und falls es Fragen oder Anliegen gibt, stehen wir immer gerne zur Verfügung. Ihr findet ja unsere Kontaktdaten in den Shownotes des Podcasts. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch ganz viel Gesundheit zu wünschen und liebe Grüße und vielleicht bis zum nächsten Mal.